ARD. Sprechen wir über Mord. Totschlag im Mutterleib. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Die fiese Eingangsfrage habe ich Ihnen bei den letzten Folgen viel zu oft erspart, habe ich festgestellt, und ändere das sofort. Haben Sie erstens eine Vorstellung, die wievielte Folge das heute ist? Und hatten Sie zweitens zu Anfang dieses Podcastes eine Vermutung, Hoffnung oder Befürchtung, wie lange wir beide es miteinander aushalten?
Weder noch. Ersteres weiß ich nicht, letzteres nein.
Es ist insofern eine fiese Frage, weil wir ja so produzieren, dass wir, wenn wir miteinander 3 oder 4 Fälle an einem Tag im Studio produzieren, immer nicht so ganz klar ist, in welcher Reihenfolge wir sie dann hinterher veröffentlichen. Dann richten wir uns so ein bisschen an Gedanken, die wir haben, wie Fälle aufeinander aufbauen oder wie sich eine Mischung aus unserer Sicht gut anfühlt. Und deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, ob das jetzt hier vielleicht so die Folge 146 oder sowas in der Kante werden könnte, so ungefähr. Jedenfalls sehr, sehr viel mehr, als ich mir das anfangs je hätte vorstellen können, und zwar aus 2 Gründen. Erstens, weil ich am Anfang dieses Podcastes für mich der Meinung war, spätestens so nach ungefähr 20 Fällen sind die interessanten Sachverhalte aus dem Tatbestand des Mordes doch irgendwie auserzählt. Und zweitens, weil man mir aus Justizkreisen und in Kollegenkreisen die Wette angeboten hat, dass wir beide uns wahrscheinlich sowieso spätestens nach 5 Folgen miteinander zerstreiten. Beides völlig falsche Prognosen. Und wir haben auch die kontroversen Themen, finde ich, immer gut hinter uns gebracht. Wie wir gerade hier in diesem Studio am Rocker-Fall erlebt haben. Dass ich das jetzt aber so betone, hat für mich damit zu tun, dass wir heute auf einen Fall stoßen, in dem nochmal, glaube ich, wirklich was ganz anderes im Bereich der Tötungsdelikte eine Rolle gespielt hat. Und Sie haben mir gerade schon, bevor wir angefangen haben, so einen Satz zugerufen wie: sehr interessanter Fall. Habe ich selber was gelernt? Wollen wir so anfangen oder sollten wir uns erst den Sachverhalt genauer anschauen?
Ja, weil ich was über eine spezielle Sachverhaltskonstellation gelernt habe. Und die können wir nicht besprechen, bevor wir den Sachverhalt insgesamt nicht kennen.
Sehr gut. Erwähnen will ich unbedingt noch, dass die Tatsache, dass wir das alles hier so lange schon machen, auch ganz unmittelbar mit dem großartigen Team zu tun hat, das wir um uns haben. Georg Brandl ausgleichend auf der anderen Seite der Scheibe, Sophia Hoog technisch und verhaltenstherapeutisch trickreich in der Art und Weise, wie sie uns hier akustisch umsetzt, und all die anderen Menschen, Alex Kote, Chris Eckert, Sonja Hase. Ich zähle am Ende wieder auf. Der Sachverhalt, über den wir heute sprechen, der spielt am Tatort Kreissaal, an dem Punkt, wo das Leben eigentlich beginnen und nicht enden sollte. Ist das, Thomas Fischer, der unmittelbare Beweis für die Universalität des Strafrechts, dass es sogar da um die Ecke schaut, wo Leben beginnt?
Nein, das ist sozusagen eine Grundlage. Nicht um die Ecke schauen, sondern genau hinschauen.
Es ist überall einfach da. Das Strafrecht und der Sachverhalt.
Überall da, wo Menschen sind.
Überall da, wo Menschen sind. Der tote Zwilling oder Fetozid sind traurige Schlagworte für unseren heutigen Fall, wobei wir wahrscheinlich gleich feststellen werden, dass das Wort Fetozid nicht nur sehr technisch, sondern vielleicht auch falsch ist. Hören wir rein, worum es geht.
Eine Mutter ist schwanger mit 2 eineiigen Mädchen. Eines der Mädchen hat einen Hirnschaden. Die Mutter möchte nur das Gesunde gebären. Eine sogenannte Spätabtreibung des Krankenkindes auch kurz vor der Geburt wäre legal.
Die Angeklagten hätten genau gewusst, was sie gemacht hätten.
Doch die Mutter liegt bereits in den Wehen.
Das Gericht hat hier ein planmäßiges Handeln gesehen, hat gesagt, in dem Zeitpunkt, in dem die Kaliumchloridinjektion vorgenommen wurde, war die Geburt schon in vollem Gange.
Ärzte jenseits ihrer Pflicht, eine Mutter in einem Dilemma, aber offenbar auch mit einem sehr klaren Willen zur Entscheidung. Eine in jeder Hinsicht extreme Situation und für Strafrechtsfälle eine Situation, in der allein schon zum Verständnis des Sachverhalts sehr viel Erklärung nötig ist. Aber bitte verzagen Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, der Fall rührt an grundlegende Fragen über unser Leben und ist auch deshalb ganz sicher keine leichte Kost. Aber es lohnt sich, über diese so grundlegenden Fragen nachzudenken. Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
Die Oberärztin und der Chefarzt bestreiten im Prozess vor dem Landgericht Berlin nicht, dass sie im Juli 2010 per Kaiserschnitt erst ein gesundes Mädchen geholt und seine kranke Zwillingsschwester dann im offenen Uterus getötet haben. Doch dass ihr Vorgehen keine unter Umständen erlaubte Spätabtreibung war, sondern eine Straftat, wollen sie nicht gewusst haben. Die Richter nehmen ihnen das nicht ab. Im November 2019 verurteilt das Landgericht die Angeklagten wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Mit nicht hinzunehmender Hybris hätten sie sich über das Recht hinweggesetzt, sagt der vorsitzende Richter. Es geht um den Fall einer 27 Jahre alten Frau, die im Jahr 2010 mit eineigen Zwillingen schwanger ist. Eine Hochrisikoschwangerschaft, bei der es zu Komplikationen kommt. Die Föten teilen sich eine Plazenta, sind ungleich mit Blut versorgt. In einer Spezialklinik in Hamburg werden die Blutkreisläufe der Zwillinge getrennt. Wenig später stellt sich heraus, dass eines der ungeborenen Mädchen bereits schwere Hirnschädigungen erlitten hat. Die Mutter entscheidet sich für einen sogenannten selektiven Fetozid, das heißt für die Tötung des kranken Zwillings. Nach dem Gesetz ist ein solcher Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Umständen noch bis kurz vor der Geburt erlaubt. Doch es ist ein Eingriff, der auch für den gesunden Zwilling riskant ist. Weil die Mutter sich in der Hamburger Spezialklinik nicht gut betreut fühlt, wechselt sie in eine Klinik nach Berlin, in der die Angeklagten damals arbeiten. Die Ärztin und der Arzt wissen, dass das Risiko des Eingriffs für den gesunden Zwilling umso geringer ist, je später er erfolgt. Sie entscheiden, so lange zu warten, bis gar keine Gefahr mehr besteht. Nach Überzeugung der Richter warten sie zu lang. Im Juli 2010 holt die Oberärztin das gesunde Mädchen per Kaiserschnitt. Dann tötet sie in der geöffneten Gebärmutter den kranken Zwilling durch eine Kaliumchlorid-Injektion. Der damalige Chefarzt assistiert bei der Operation. Die Richter stellen fest, dass es in diesem Fall rechtlich zulässig gewesen wäre, den kranken Fötus während der Schwangerschaft zu töten. Einen Zwilling aber erst zu entbinden und den anderen dann im offenen Uterus zu töten, sei eine Straftat. Auf Totschlag steht eigentlich eine Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren. Die Kammer geht jedoch von einem minderschweren Fall aus. Die Tat liegt 9 Jahre zurück und sei von dem Ziel geprägt gewesen, dem Wunsch der Schwangeren zu entsprechen und das Risiko für den gesunden Zwilling möglichst gering zu halten. Die Oberärztin wird zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt, der bereits pensionierte Chefarzt zu 1 Jahr und 9 Monaten. Beide Strafen werden zur Bewährung ausgesetzt. Im November 2020 bestätigt der Bundesgerichtshof den Schuldspruch. Nur über die Höhe der Strafen muss neu verhandelt werden. Im Mai 2022 reduziert eine andere Kammer des Landgerichts die Strafen um wenige Monate. Die Oberärztin wird zu 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung verurteilt, der frühere Chefarzt zu 1 Jahr und 7 Monaten auf Bewährung. Das Urteil wird rechtskräftig.
Wie gehen wir an diesen Fall ran, lieber Thomas Fischer? Wir haben diese wirklich vertrackte Situation, dass sich wohl die handelnden Ärzte über die medizinischen Voraussetzungen dessen, womit sie es zu tun haben, völlig klar sind. Ich glaube, wir dürfen unterstellen, dass sie auch rechtlich wissen, was sie dürfen und wo die rechtlichen Knackpunkte sind, auf die sie achten müssen. Und dann passiert das Leben, dann läuft die Schwangerschaft irgendwie dann doch noch mal einen kleinen Tick anders, als die Ärzte dachten. Das ist so das, was ich aus dem Sachverhalt verstanden zu haben glaube, dass den Ärzten plötzlich die Zeit wegläuft, dass sie plötzlich sehen, jetzt müssen wir hier die Geburt einleiten oder wir entscheiden uns jedenfalls dafür, diesen Tötungsvorgang des nicht lebensfähigen oder nur bedingt lebensfähigen Fötus in die Geburt rein zu verlegen. Ist das einfach ein unglücklicher Kausalverlauf oder sind es dann doch Gedanken, ist es Hybris, die hier den Ärzten zum Verhängnis wird? Ich fange von hinten an. Wahrscheinlich tadeln Sie mich gleich.
Ja, ich würde lieber beim Rechtlichen anfangen, damit die Zuhörer überhaupt wissen, warum wir darüber sprechen. Denn sonst könnte man es ja alles dahinstehen lassen. Wie wir wissen, ist die Tötung von Menschen strafbar. Steht im § 212. StGB. Und die Tötung von Feten und Embryonen ist auch strafbar, im Grundsatz. steht in § 218, heißt dort nicht Totschlag, sondern Abtreibung, also Schwangerschaftsabbruch, euphemistisch ausgedrückt. So, und dazwischen verläuft eine Grenze. Totschlag wird mit Freiheitsstrafe ab 5 Jahren bestraft, der Schwangerschaftsabbruch bekanntlichermaßen deutlich niedriger. Das bedeutet, es sind zwei unterschiedliche Rechtslagen. Die Tötung eines ungeborenen Kindes, eines ungeborenen Fötus, hat nicht denselben Unrechtsgehalt wie die Tötung eines geborenen Menschen. Die Grenze zwischen Mensch und Fötus verläuft irgendwo bei der Geburt, um das mal zunächst unklar auszudrücken. Alles auf der Grundlage, dass es im Prinzip um dasselbe Rechtsgut, nämlich menschliches Leben, geht. Nur ist es einmal ungeboren und einmal geboren. Das ist ja die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der auch mir nichts auszusetzen zu sein scheint. Obwohl wird ja auch anderes vertreten.
Und können wir da vielleicht die Wörter gerade nochmal zuordnen? Embryo, Fötus, Kind, Säugling, wie auch immer. Das beschreibt ja auch auf einer, sagen wir mal, biologischen Ebene die Entwicklung von, ich sag mal, flapsig Zellklumpen, kleiner Mensch im Mutterleib, selber lebensfähiges Menschlein.
Ja, wobei lebensfähig ja noch wieder eine weitere Unterscheidung ist, denn auch Feten können ja lebensfähig sein, obwohl sie noch Feten sind und nicht schon geboren. Also das ist jedenfalls mal eine Abgrenzung, die erforderlich ist. In jedem Fall handelt es sich um menschliches Leben. Und ich sage das unter anderem deshalb, weil ich bei der Vorbereitung dieser Folge in den Pressemitteilungen mehrfach gelesen habe, nach der Rechtsprechung beginne die Menschwerdung erst mit der Geburt. Das ist nicht so, die Menschwerdung beginnt mit der Zeugung. Ja.
Ich verzichte auf die Wiederholung meines Karlauers zu diesem Thema, den ich, glaube ich, in einer früheren Folge schon einmal angebracht habe. Wann das Leben beginnt. Katze, tot, Kind aus dem Haus war die Lösung.
Ja. Also die Menschwerdung beginnt ganz am Anfang und dann entwickelt sie sich halt werdungsmäßig. So, jetzt ist das Töten von Kindern, weil man sie nicht haben möchte, bekanntlich immer strafbar. Man kann also nicht sagen, mein Kind ist behindert, bitte, Herr Doktor, töten Sie es. Allerdings gibt es unter den verschiedenen Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs, der Abtreibung, eine Möglichkeit der sogenannten Spätabtreibung, die also nicht unter den Tatbestand des § 218a Absatz 1 fällt, also diese beratenden, rechtswidrigen, aber straffreien Abbrüche während der ersten 12 Wochen, unter die ja 99, wie viel Prozent aller Abtreibungen fallen, sondern unter die sogenannten indizierten, also rechtmäßigen Abbrüche, wo der Tatbestand verwirklicht ist, aber ein Rechtfertigungsgrund gegeben ist. Einer dieser Rechtfertigungsgründe ist der Grund, der sagt, die Austragung der Schwangerschaft ist der Schwangeren nicht zuzumuten, weil sie durch das Austragen in ihren psychischen oder körperlichen Befindlichkeiten sehr stark beeinträchtigt würde, und zwar unzumutbar stark beeinträchtigt würde. In der großen Mehrzahl aller Fälle wird das angenommen, wenn sich durch Schwangerschaftsuntersuchungen erweist, dass das Kind schwer behindert sein wird, wenn es geboren würde. Das führt dann dazu, möglicherweise, dass gesagt wird, das wird dann die Mutter so stark traumatisieren oder so stark in ihrer Lebensqualität und so weiter behindern, dass sie dadurch psychisch geschädigt wird, und dann kriegt sie eine sogenannte Indikation für eine Abtreibung, die auch nicht an die Frist dieser 12 Wochen oder ähnliches gebunden ist, sondern im Prinzip nach oben offen ist. Es gibt ungefähr 600 oder 700 Fälle in der Bundesrepublik insgesamt. Mit einer möglicherweise gewissen Dunkelzifferzahl, weiß man nicht, im Gegensatz zu den etwa 100 oder 110.000 Abtreibungen nach § 218.1, das ist natürlich also verschwindend gering, unter 1%. Und diese Fälle sind immer irgendwie dramatisch, ja, weil das ein massiver Eingriff ist, die Feten dann ja schon weit entwickelt sind häufig. Das ist eine sehr krisenhafte Situation. So, und deshalb muss man also irgendwie entscheiden, wann beginnt denn jetzt das Leben? Im Zivilrecht, im § 1 Bürgerliches Gesetzbuch, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Geburt, also mit der Vollendung der Geburt. Das heißt, wenn das Kind draußen ist aus der Mutter, dann ist es ein rechtsfähiger Mensch. Das hat aber für Strafrecht keine Bedeutung, sondern das Strafrecht geht seit, glaube ich, Reichsgericht erster Band oder noch früher davon aus, dass die Grenze zwischen ungeborenem und geborenem Leben mit dem Beginn der Geburt verläuft, zum Zeitpunkt des Beginns der Geburt. Bis dahin, wo die Eröffnungsvenen einsetzen, ist es ein Fetus. Und wenn die Geburt begonnen hat, die natürliche oder auch die künstliche mittels Kaiserschnitt, dann ist es ein Mensch. Und den kann man dann töten und nicht mehr abtreiben. Das ist eine Grenze, die irgendwo gezogen werden muss, offensichtlich nach dem Willen des Gesetzgebers. Sonst hätte er zwischen Abtreibung und Totschlag nicht unterschieden. Und sie wird von der ständigen Rechtsprechung und der ganz herrschenden Meinung in der Literatur auch so gezogen. Es gibt andere Meinungen, die wollen das sozusagen analog dem Zivilrechtlichen machen und sagen, erst die Vollendung der Geburt ist die Grenze zum Menschsein. Da sagt aber die herrschende Meinung, das ist nicht richtig und auch nicht angebracht, weil gerade während des Geburtsvorgangs die Gefahren für das zu gebärende Kind besonders groß sind und was keinen Anlass dazu besteht, da den Schutz zurückzunehmen. Also nehmen wir es mal so, wie es nach ständiger Rechtsprechung entschieden wird. Die Existenz als Mensch, als geborener Mensch beginnt mit dem Beginn der Geburt. Und zwar sowohl der natürlichen als auch der chirurgisch künstlich durchgeführten Geburt. Das ist der Grundsatz. Und deshalb muss man hier, wie in jedem anderen Fall, auch entscheiden, ist man noch im Bereich der Abtreibung oder schon im Bereich des Totschlags. Die Abtreibung wäre in diesem Fall gerechtfertigt, weil die Mutter eine Indikation hatte. Und der Totschlag ist natürlich auf gar keinen Fall gerechtfertigt. Denn das zu gebärende Kind ist ja kein Angreifer, wo da jetzt irgendwie Notwehr oder Notstand bestünde. Und die Komplikation ergibt sich halt daraus, dass es eine Zwillingsschwangerschaft war, bei der das eine Kind durch diese gemeinsame Plazenta halt schwer geschädigt war, schon zum Zeitpunkt nach 4 Monaten oder wann wurde das festgestellt. Soweit ich das den Entscheidungen entnommen habe, gibt es ja mehrere schon durchaus Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Es gibt vor allen Dingen die Möglichkeit, durch einen Eingriff eine Spätabtreibung durchzuführen, indem man die Versorgungsleitung, nämlich die Nabelschnur des behinderten Kindes, abklemmt und diesen Fötus von der Versorgung abschneidet. Der stirbt dann im Mutterleib ab und das sollte man möglichst spät machen. Wenn es durchgeführt wird, steigt das Risiko auch für das gesunde Kind. In diesem Fall war es so, dass die Schwangere sich definitiv entschieden hatte, das vermutlich schwer behinderte Kind, das hatte halt eine wesentlich geringere Hirnentwicklung, also voraussehbar wären gewesen starke kognitive Einschränkungen, Spasmen, also Krampfanfälle, Lähmungen und ähnliche lebenslange schwere Schädigungen. Und sie hatte sich dafür entschieden, auf gar keinen Fall dieses kranke Kind bekommen zu wollen, aber auf jeden Fall das gesunde. Und das sollte dann noch ein bisschen rausgezögert werden. Die war dann in der 33., 34. Schwangerschaftswoche. Und man hat versucht, das möglichst lange hinzukriegen, damit das gesunde Kind sich entwickeln konnte.
Mit der Überlegung, je länger wir diese Entwicklung unangetastet lassen, umso besser für das gesunde Kind.
Und das andere muss ja sowieso sterben, sozusagen. Ne? Und dann war es halt so, dass der Muttermund sich schon geöffnet hatte um 3 Zentimeter, glaube ich, oder 6 Zentimeter, weiß gar nicht mehr genau, dass gesagt wurde, jetzt wird es aber höchste Zeit, jetzt können wir das nicht länger aufrechterhalten. Dann hat man das gemacht, was wir vorhin gehört haben, man hat einen Kaiserschnitt gemacht, hat den Uterus eröffnet und hat das gesunde Kind entbunden und den Frühgeburtsmedizinern überlassen. Das Kind ist gesund zur Welt gekommen und war dann zum Zeitpunkt der BGH-Entscheidung, glaube ich, 12 Jahre alt. Und das andere, das geschädigte Kind, Fötus, lag ja noch im Uterus. Das hat man dann nicht herausgehoben, in Kenntnis der ganzen Umstände und in Kenntnis auch des vorhin geschilderten rechtlichen Grundsatzes, dass mit der Trennung von der Mutter, dass ein Mensch ist und kein Fötus mehr, hat man gesagt, gut, dann töten wir das Kind halt im Uterus. Man hat bei geöffnetem Uterus in die Nabelschnur des geschädigten Fötus Kaliumchlorid 20 Milliliter eingespritzt und das Kind ist dann sofort durch Herztod gestorben. Und dann hat man es abgenabelt und hat es auch dem Uterus entnommen. Das heißt, es war dann zu entscheiden, ist jetzt der Beginn der Geburt für das gesunde Kind, der ja unzweifelhaft vorlag, mit der Öffnung, manche sagen schon mit der Einleitung der Narkose für den Kaiserschnitt beginnt die Geburt und dann ist es schon ein Mensch. Andere sagen, mit dem ersten Schnitt durch die Bauchdecke beginnt es. So nach der alten Formel, jetzt geht's los, könnte man sagen, da geht's dann halt los, ja, wenn man sagt, so jetzt machen wir das. Der BGH sagt auch in diesem Fall, ja, es ist sinnvoll, das noch weiter nach hinten zu schieben und zu sagen, erst wenn der Uterus eröffnet wird, erst in dem Moment, also Die Bauchdecke wird geöffnet und das ist immer noch nicht die Geburt, sondern erst wenn der Uterus eröffnet wird, dann beginnt die Geburt, aber nur dann, darauf kommt es an, wenn der Uterus eröffnet wird, um dann auch das Kind zu entbinden. Wenn der Uterus eröffnet würde, um das Kind im Uterus zu operieren und zuzumachen, was ja heutzutage geht. Es gehen doch ganz ungewöhnlich erstaunliche Dinge, mikrochirurgisch, Herzoperationen an ungeborenen Kindern werden durchgeführt. Und wenn man das macht und sagt, okay, ersetze mal die Herzklappe oder machen sonst irgendwas und nähen wir alles wieder zu und dann wird die Schwangerschaft fortgesetzt, das funktioniert, das geht, dann ist es auch keine Geburt. Das heißt, es kommt, sagt der Bundesgerichtshof, auf subjektive Absicht an. Wenn der Uterus eröffnet wird, um das Kind zu entbinden, dann ist es die Geburt. Und es stellt sich halt die Frage, ist es die Geburt von zwei Zwillingen, von zwei Vätern, auch wenn nur einer überleben soll? Das war hier letzten Endes ein bisschen vereinfacht dargestellt, die entscheidende Frage.
Es ist jetzt alles kompliziert genug, aber das mit den zwei Zwillingen ist dann wieder ein weiteres germanistisches Problem.
Das ist ein Germanist, das wollte ich jetzt aber.
Zwillingen, zwei Zwillinge wären vier.
So sehe ich das auch, ja. Deshalb habe ich mich auch schnell korrigiert, habe gesagt zwei durch Zwillingschaft verbundene menschliche Wesen. Und so hat es der BGH letztendlich entschieden und hat gesagt, die Geburt beider Menschen, beider Kinder beginnt mit der Eröffnung des Uterus in diesem Fall, weil das ja zum Zweck der Entbindung geschehen ist. Und das wussten die beiden Angeklagten auch, sonst hätten sie sich nicht so verhalten. Und sie wussten auch, dass das eine kritische Lage ist, also es bestand kein Zweifel bei den beiden Angeklagten. Das waren beides sehr erfahrene, sehr qualifizierte Geburtsmediziner. Die da
würde ich ganz gerne gleich noch darauf eingehen, aber vielleicht, wenn wir nochmal an der Position zuvor verharren. Ich habe das eingangs schon gesagt, das ist heute ein sehr, sehr spezieller Sachverhalt und ich könnte mir vorstellen, dass uns Menschen zuhören, die sagen, das ist jetzt aber alles schon ziemlich abgedreht und ihr diskutiert hier quasi um den Ablauf von einzelnen Operationsschritten und in einem tiefen Bereich der Gynäkologie, der Chirurgie, in dem wir vielleicht auch gar nicht so richtig nachdenken wollen, was da genau passiert. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns noch mal ganz kurz vor Augen halten, warum ist das nicht nur wichtig, wie wir hier gerade Schritt für Schritt vorgehen, sondern eigentlich ganz elementar für strafrechtliches Denken und für das Leben, so genau zu unterscheiden, ob es jetzt hier wirklich um den einen Moment vorher oder hinterher ankommt. Aus meiner persönlichen Sicht ist eine der Besonderheiten an diesem Fall, dass wir hier plastisch vor Augen sehen, nicht nur wo Leben beginnt, sondern auch wie so eine strafrechtliche Grenze und Unterscheidung funktioniert.
Ja, man könnte da zum Beispiel bei dem alten Paragraphen 217 StGB anfangen, die Kindstötung. Das ist eine Vorschrift, die 150 Jahre lang bestand, im Jahr 1998 aufgehoben worden ist. Wir erinnern uns an einen Badewannenfall, den wir schon mal besprochen haben. Da ging es zum Beispiel darum, da wurde als privilegierter Tatbestand des Totschlags, also mit einer minderen Strafe des Totschlags bestraft, eine Mutter, die ihr nicht eheliches Kind in oder unmittelbar nach der Geburt tötet. Aus Gründen, die mit der Geburt, den damit zusammenhängenden Aufregung und so weiter zu tun hat. Das wurde nicht als Totschlag nach § 212, sondern als Kindstötung bestraft. Und das setzt ja sozusagen logisch zwingend voraus, dass es sich um einen Mensch handelt. Ja, sonst wäre es ja kein Totschlag, auch nicht im privilegierten Sinne, also als Kindstötung. Und damit hat der Gesetzgeber schon im 19. Jahrhundert eindeutig festgestellt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Embryo, also Abtreibung, und Totschlag, also Mensch, in oder unmittelbar nach der Geburt. Das heißt, mit Beginn der Geburt beginnt das Menschsein als Rechtsgutsträger des § 212, Leben. Und das ist eine gesetzliche Entscheidung. Die hat 150 Jahre überdauert. Dann hat man den 217 abgeschafft, 1998, im 6. Strafrechtsreformgesetz. Und zwar nicht deshalb, weil man diese Grenze aufheben wollte, sondern weil man gesagt hat, das sind so wenige Fälle. Und in Wirklichkeit ist es ja nur ein Spezialfall eines minderschweren Totschlags. Ja? Und im Tatbestand des minderschweren Totschlags, also Totschlag im minderschweren Fall, der ist in § 213 geregelt, den gibt es ja auch weiterhin noch. Es gibt ja minderschwere Fälle des Totschlags. Und da macht überhaupt keine Schwierigkeiten, da diese Spezialfälle der Tötung eines Kindes in oder während der Geburt, ja, aus Furcht oder Schrecken oder Aufregung, da auch drunter zu fassen. Das heißt, der Tatbestand 217 ist verzichtbar, aber das ändert nichts daran, dass die Grenze zwischen Vorgeburt und Nachgeburt bestehen bleibt. Und so hat es auch der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 11. November 2020 in dieser von uns hier besprochenen Sache nochmal klargestellt. Und an diese Rechtslage ist die Rechtsprechung halt gebunden. Und es besteht auch keine Lücke. Ja, es besteht auch vor allen Dingen keine planwidrige Lücke. Denn in dem Verfahren ist auch vorgetragen worden von der Verteidigung, da müsse der § 218a Absatz 2, also die Indikation Spätabtreibung, müsse analog entsprechend angewendet werden. Das sei zwar hier vielleicht möglicherweise kein Fötus mehr gewesen, aber dann müsse man das halt so ähnlich anwenden.
Analogie im Strafrecht, alle Warnlampen gehen an.
Analogie im Strafrecht, nicht von vornherein gänzlich ausgeschlossen, aber in der Regel doch, sagt uns § 1 Strafgesetzbuch, 103 Absatz 2 Grundgesetz, sehr schwierig. Und das Allermindeste, was vorausgesetzt werden müsste, um eine analoge Anwendung durchzuführen, wäre eine planwidrige Lücke. Jetzt kann man aber nach 150 Jahren Rechtslage unmöglich sagen, dass er immer noch planwidrig, weil es ja inzwischen ungefähr 100 Mal, vielleicht auch 10.000 Mal, ja, höchstrichterlich immer wieder bestätigt wurde, dass diese Grenze so besteht. Und da muss man sich halt an die Grenze halten. Dass die Angeklagten wussten, dass es diese Grenze gibt, ist vom Landgericht so festgestellt worden, da bestehen auch keine Zweifel daran. Und auch das ist geprüft worden, die waren auch nicht in einem Verbotsirrtum, dass sie gedacht haben, na, vielleicht ist es aber jetzt doch anders und vielleicht müssen wir jetzt doch den 218a analog anwenden.
Vielleicht nochmal ein Satz zur Analogie für die Nichtjuristen, die uns zuhören. Analogie im Zivilrecht, das Mittel der Wahl, alles zu lösen. Man guckt, ist da irgendetwas, was man analog heranziehen kann, und dann ist man auf dem Weg zur Lösung. Im Strafrecht darf man sagen, streng verpönt. Also wie Sie eben gesagt haben, eher erstmal auf keinen Fall.
So ist es. Tatbestandsbestimmtheit. Klassischer Fall, wenn da im Gesetz steht, wer mit einem Pferdefuhrwerk die rote Ampel nicht beachtet oder den Schutzmann nicht beachtet, wird bestraft. Dann kann man nicht hergehen und sagen, gut, Pferdefuhrwerk war es jetzt nicht. Es war ein
Zeppelin, es gilt auch.
Das wird wahrscheinlich für Autos auch gelten oder so, oder für Lokomotiven oder sonst was. Das wäre eine Überschreitung der Tatbestandsgrenze, der Wortlautgrenze und der Sinngrenze. Ja. Muss man immer genau hinschauen, was da noch dazugehört. Insbesondere bei sogenannten normativen Tatbestandsmerkmalen kann das unter Umständen schwierig sein. Aber im Prinzip darf man nicht, wenn da steht Hund, darf man nicht sagen, dann gilt das auch für Katzen und umgekehrt. Sondern da muss man davon ausgehen, dass der Gesetzgeber sich was dabei gedacht hat. Und deshalb sind Gesetzesauslegungen, die mit Analogien, wie es im Zivilrecht ja gang und gäbe und zulässig ist, nach Grundgesetz 103 Absatz 2 verboten. Man konnte hier also auf den geborenen Menschen, dieses behinderte Kind, was schon da war, konnte man jetzt nicht rückwirkend sozusagen analog den Begriff des Embryos oder des Fötus anwenden.
Kommen wir zu den Ärzten. Eigentlich alle Gerichte, die sich damit beschäftigt haben, haben den Eindruck gehabt, die haben genau gewusst, was sie tun.
Im Prinzip haben sie es auch gesagt und haben gesagt, wir wollten unbedingt der Mutter helfen. Und wir haben uns an die Entscheidung der Mutter gebunden gefühlt. Es war dann halt nur schwierig. Und wir haben halt die Entscheidung so gefällt und haben da jetzt nicht weiter uns mit juristischen Einzelheiten beschäftigt, sondern haben es so gut versucht, irgendwie zu managen, die Situation, dass es dann im Ergebnis so ausging, wie die Mutter es wollte. Wobei das ja keine Notfallsituation im eigentlichen Sinne war. Diese Operation war so geplant. Also die war vorhersehbar, man hat also gewartet, man hat andere Eingriffe, also eine Tötung des behinderten Fötus im geschlossenen Uterus hat man nicht durchgeführt, weil man abwarten wollte. Und weil das Risiko für das gesunde Kind erhöht hätte, hat man gesagt, das warten wir halt einfach ab und machen es dann, wenn es soweit ist. Also man hat von Anfang an mit der Möglichkeit gerechnet und das auch so vorbereitet, wie es in diesem Fall geschehen ist. Das haben die Ärzte auch gewusst und wollten halt der Mutter helfen. Die haben das ja nicht aus Boshaftigkeit getan, sondern die haben es getan, um da ihrer von ihnen so ausgelegten ärztlichen Pflicht nachzukommen.
Sie blättern in der Entscheidung
des BGH. Ja, weil ich wollte gerne noch einen Satz einfach mal aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs selbst zitieren oder zwei Sätze. Der eine ist, die objektive Grenzziehung bedarf aufgrund der medizinischen Möglichkeiten, also die objektive Grenzziehung zwischen
Fötus und Mensch,
bedarf aufgrund der medizinischen Möglichkeiten, den Uterus zu fetalchirurgischen, also zu chirurgischen Zwecken am Fötus, zu öffnen und wieder zu verschließen, um die Schwangerschaft anschließend fortdauern zu lassen, eine Einschränkung. In subjektiver Hinsicht muss die Gebärmutter zu dem Zweck eröffnet werden, den Fetus dauerhaft vom Mutterleib zu trennen. Und der zweite Satz, den ich vorlesen wollte, war: Die Grenzziehung wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass es auch eine zeitversetzte Geburt von Mehrlingen gibt. Zeitversetzte Geburt. Dabei wird auf natürlichem Wege oder per Kaiserschnitt ein Kind vor dem oder den anderen geboren, während die Schwangerschaft hinsichtlich der im Uterus verbleibenden Feten fortdauert. Zwar mag in derartigen Fällen der Geburtsbeginn hinsichtlich der verschiedenen Feten unterschiedlich zu bestimmen sein, sich also die Geburt eines Zwillings nicht von der Geburt des anderen Zwillings ableiten. Ein solcher Fall einer zeitversetzten Geburt lag hier aber nicht vor. Vielmehr endete hier hinsichtlich beider Zwillinge die Schwangerschaft plangerecht, dadurch, dass beide nach einmalig erfolgter Öffnung des Uterus aus dem Mutterleib entfernt wurden.
Kind 1 zum Leben, Kind 2 zum Sterben.
Genau, das ist der Unterschied und deshalb ist der 5. Strafsenat hier zu dem Leitsatz gekommen. Bei einer operativen Entbindung, Kaiserschnitt, beginnt die Geburt und damit der Anwendungsbereich der Paragraphen 211 fortfolgende, Totschlag und so weiter, regelmäßig mit der Eröffnung des Uterus zum Zweck der dauerhaften Trennung des Kindes vom Mutterleib. Dies gilt auch bei einer Mehrlingsgeburt. Ist also eine enge Grenzziehung, die auch nur auf diesen speziellen Fall abstellt. Wenn es anders gewesen wäre, hätte man das anders lösen können und dann hätten es die Ärzte auch vielleicht anders gelöst. Es war aber halt nicht so. Sie haben eine Entscheidung getroffen, die es darauf ankommen ließ. Das ist der ihnen gemachte Vorwurf und das war rechtswidrig. Wie die Schuld zu beurteilen war, ist eine andere Frage. Wir haben ja gehört, das Landgericht hat auch hier einen minderschweren Fall des Totschlags angenommen, also nicht etwa mit der Mindeststrafe von 5 Jahren angesetzt, sondern mit der deutlich geringeren Mindeststrafe des § 213 und hat 1,9 oder 1,6, glaube ich, verhängt und beide Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Dann kommt noch ein kleiner Schlenker dazu. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung gehalten in dem Beschluss, den ich gerade auch zitiert habe, hat aber einen Strafausspruch aufgehoben, weil das Landgericht eine, ja, etwas rätselhafte Strafzumessungserwägung gemacht hatte. Die haben nämlich gesagt, es spricht unglaublich viel für die beiden, sind halt gute Menschen und sie wollten ja nur das Beste und so weiter, verdiente Ärzte. Aber das Ganze war ja keine Notfallsituation, sondern wurde planmäßig durchgeführt. Das hat der Bundesgerichtshof beanstandet und hat gesagt, das ist ein unzulässiger Strafschärfungsgrund, weil man bei einer Operation dem Operateur nicht vorwerfen darf, dass er die Operation vorbereitet hat. Naja, also das Landgericht war ja sicher, blöd waren die ja auch nicht. Ja? Und dass die nicht gedacht haben, dass er das schon eine Woche vorher für möglich gehalten hat oder einen Monat, das ist jetzt aber strafschärfend, wäre ja Unsinn. Sondern ich hätte das eher so verstanden, das Argument, wenn ich mich jetzt mal in so eine Revisionsrichterposition reinsteigere, hätte ich das Argument so verstanden, dass sie sagen, naja, die haben da jedenfalls nicht unter extremem Zeitdruck
falsche Entscheidung
im Kreißsaal getroffen und haben dann gesagt, was machen wir jetzt und die Frau stirbt uns und so weiter, ja. Sondern die haben sich das wochenlang überlegt und haben genau gewusst, was auf sie zukommt und haben auch dieses Risiko gesehen.
Das ist aber auch der Punkt, wo im Urteil von Hybris die Rede ist.
Das also war, glaube ich, damit gemeint, ja.
Also von einer sich selbst übersteigernden Einflussnahme, versuche ich es jetzt mal mit anderen Worten zu sagen. Also die eigenen Werte höher stellen. Das vermeintlich richtige ärztliche Handeln hier höher stellen als die Rechtsordnung. Würden Sie da mitgehen?
Ja, da würde ich mitgehen, wenn man es sozusagen spezifisch deutet. Also es ist ja so, diese beiden Ärzte haben letztendlich gesagt, das ist ja aus so einer, wie soll ich jetzt sagen, nicht juristischen, ärztlichen, schrägstrich laienhaften Sicht naheliegend, jedenfalls verständlich. Die haben gesagt, der Wille der Mutter und das Wohl der Mutter und das Wohl des gesunden Kindes, das ist oberste Priorität. Und das geschädigte Kind, der geschädigte Fötus, der soll auf jeden Fall sterben. Und dann haben die sich überlegt, wenn man es jetzt sich mal so laienhaft vorstellt, haben die sich überlegt, welcher Todeszeitpunkt für das geschädigte Kind ist denn der beste für die Mutter und für das andere Kind. Da haben sie gesagt, der möglichst späte, das ist der beste Zeitpunkt. ändert aber nichts daran, dass dieses Kind sterben wird, nicht geboren werden wird, also nicht im Sinne von lebensfähig weiter am Leben gehalten wird. Und von dieser Position aus, von dieser, sagen wir jetzt, rein ärztlich, menschlich, intuitiven Position aus, haben die das entschieden und haben gesagt, dann ist es ja auch egal. Ja? Das tut ja dem geschädigten Kind nicht mehr weh oder weniger weh, wenn wir es im Uterus vor der Geburt töten oder wenn wir es in der Geburt töten. Das mag man jetzt irgendwie an sich befremdlich oder grausam oder sonst was finden, aber so ist es halt bei Spätabtreibungen. Ne? Man kann das gut oder schlecht finden. In diesem Fall war es aber jedenfalls eine legale, also gerechtfertigte Spätabtreibung. Wäre es gewesen, wenn sie es so gemacht hätten. Haben sie aber nicht gemacht, weil sie gedacht haben, wenn wir es nicht als Abtreibung machen, sondern als Tötung, während der Geburt, wenn der Uterus schon offen ist, dann ist es besser für das andere Kind und für die Mutter, weil es dann noch später. Ja. Und das ist das, was das Landgericht, glaube ich, mit Hybris bezeichnet hat, dass sie gesagt haben, okay, dann muss halt mal das Gesetz mit seiner Lebensunterscheidung zwischen Vorgeburt und Nachgeburt sich hinten anstellen. Und die verurteilte Ärztin hat ja auch in den Operationsbericht geschrieben, Totgeburt.
Nun.
Die hat nicht Spätabtreibung hereingeschrieben, ja, sondern die hat geschrieben Totgeburt, was sicher falsch war. Ja.
Lassen Sie uns gleich nochmal auch zur Frage, wie es dann überhaupt zu strafrechtlichen Ermittlungen gekommen ist, sprechen. Wir müssen, glaube ich, trotzdem nochmal einen Moment über das Thema Aussortieren und lebenswertes und lebensunwertes Leben sprechen. Oder sind wir da im Laufe der Diskussion irgendwie elegant drüber hinweggekommen?
Darüber sind wir hinweggekommen, indem wir gesagt haben, es gibt diese Indikation. Man kann ja an dieser Indikation des 218a Absatz 2, dieser embryopathischen Indikation, kann man ja zweifeln. Das tun ja auch viele. Und sagen, das ist ja eine merkwürdige Güterabwägung zu sagen, dass die Geburt eines Kindes mit Trisomie 21 ist der Mutter nicht zuzumuten, weil die dann eine Krise kriegt und psychisch belastet ist. Und deshalb treiben wir das Kind halt ab. Das sind ja die meisten Fälle. Ne? Down-Syndrom, das sich durch Fruchtwasseruntersuchungen vorher feststellen lässt. Und in einer doch, sagen wir mal, hohen Zahl von Fällen, wo das festgestellt wird, kommt es dann zu Spätabtreibungen. Aufgrund dieser Indikation, die dann nicht so schwierig zu erreichen ist. Ja, man muss es halt sinnvoll vortragen. Wenn man jetzt nur irgendwie sagt, ich habe keine Lust oder so, ja, also dann wird das gewiss nicht reichen. Aber wenn man sagt, das kann ich psychisch nicht ertragen, so ein Kind, und ich kann es auch nicht ertragen, dass das Kind nicht da ist, sondern irgendwo anders aufgezogen wird und so weiter, dann kriegt man halt diese Indikation bestätigt und dann kann man das Kind auch noch sehr spät abtreiben.
Spielt das rechtlich für diese Konstellationen eine Rolle? Es gibt ja bei diesen genetischen Dispositionen auch rund um die Trisomie unterschiedliche Formen. Solche, mit denen die Kinder viele Jahre alt werden können, solche, in denen sie nur wenige Wochen Lebenserwartung haben. Spielt das eine Rolle?
Spielt sicher im Einzelfall eine Rolle. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen an irgendwelche speziellen Fälle, die ich da kennen würde. Aber nach der Systematik der Entscheidung spielt es natürlich eine Rolle für einen Einzelfall. Es kommt auf die einzelne Schwangere und auf den einzelnen Fall an, die Behinderung, auf die Schwere der voraussichtlichen Behinderung und so weiter. Aber letzten Endes geht es ja immer um die Frage, da wird durch pränatale Diagnostik absehbar, dass ein behinderter Mensch geboren werden wird, der aber lebensfähig ist und der auch unter seiner Behinderung jetzt nicht absehbar subjektiv schwer leiden würde. Es geht also nicht darum, jetzt dem Kind irgendwelche Schmerzen zu ersparen oder Missstimmungen oder ähnliches, sondern es geht darum, der Mutter das zu ersparen. Es wird also aus der Behinderung des Kindes eine Gefährdung der Mutter abgeleitet. Das ist eine, sagen wir mal, rechtsphilosophisch und rechtsethische Zumutung. Ganz klar. Und natürlich ist jetzt der Begriff lebensunwertes Leben, das ist ja ein hochgradig belasteter Begriff aus dieser sogenannten, von den Nazis missbrauchten Euthanasie-Diskussion, was ja mit Euthanasie überhaupt nichts zu tun hatte, sondern einfach nur Mord an Behinderten war. Und das ist ein moralisch, ethisch hochgradig umstrittenes Thema. Ganz klar. Und das wird nach meiner persönlichen Ansicht in der Gesellschaft nicht hinreichend deutlich diskutiert. Es liegt in so einem Graubereich, das weiß man nicht ganz genau, ja, wie das passiert und wie diese Spätabtreibungen durchgeführt werden. Es ist ja auch, sagen wir mal, keine sehr schöne Vorstellung, einen schon weit entwickelten Fötus im Uterus zu töten, dann so eine sogenannte Fehlgeburt dann durchzuführen, das ist ja alles... Ist ja alles nicht so ohne.
Und spielen viele Elemente mit rein, bis hin dazu, dass immer dann die Frage ist, es gibt darauf eine männliche und eine weibliche Perspektive. Es gibt sicher Menschen, die jetzt sagen, ist es zulässig, dass zwei alte weiße Männer dieses Thema besprechen, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Und es gibt ganz sicher keine große, breite gesellschaftliche Bestrebung, so ein Thema zu durchdringen und irgendwie zu entscheiden, wie Sie sagen.
Es ist aber so, auch weiße Männer sind ja schon dazu berechtigt und gelegentlich sogar dazu verpflichtet, das Leben von Behinderten zu schützen, beispielsweise. Und zwar auch möglicherweise auch das Leben von potenziell Behinderten. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine allzu großen Gewissensbisse, dass ich mir darüber Gedanken mache. Vor allen Dingen, weil ja auch, wenn ich Richter bin oder überhaupt in dem Bereich tätig bin, ist ja mein Beruf, darüber nachzudenken und das zu entscheiden.
Ich will mir das auch um Gottes Willen nicht zu eigen machen und wir diskutieren es. Ich will nur sagen, in dieser gesellschaftlichen Diskussion oder auch Nicht-Diskussion stellen wir uns diesen Fragen und wollen wir es eigentlich so genau wissen?
Ja, ich glaube, man will es eher nicht so ganz genau wissen. Es ist ja auch so, dass gesagt wird, das ist für alle Beteiligten so psychisch so belastend, dass das zum Beispiel für die Schwangere hochgradig psychisch belastend ist. Das liegt ja auf der Hand, ja. Oder auch für die Familie ist es hochgradig belastend, die da sozusagen mit involviert ist. Ja, aber es wird ja auch gesagt, es ist auch für die Ärzte zum Beispiel, die Spätabtreibung durchführen, ist es hochgradig belastend. Also auch dieses Argument habe ich schon mehrfach gehört. Zum Beispiel, wenn in einem Fall, der gar kein gerichtlicher Fall war, sondern, sagen wir mal, justizverwaltungstechnischer Fall oder Vorgang, das von einer Ärztekammer gesagt, wir geben gar keine Auskunft über die Anzahl der Spätabtreibungen, weil dann müssten wir die statistisch erfassen und das ist den Ärzten nicht zuzumuten. Kann ja irgendwie auch nicht sein, ja? Dass man das vollkommen im Dunkeln lässt. Das kann ja nicht sein. Also offenbar gibt es jetzt eine Statistik, das habe ich der Entscheidung hier entnommen, die gesagt hat, ja, es sind ungefähr 650 oder 700 pro Jahr in Deutschland. Ob die Zahl realistisch ist oder ob sie nicht noch höher ist, das weiß man nicht. Ja. Da mag manches sich im Dunkel der Fehlgeburten dann empirisch niederschlagen.
Was wir wissen, und das ist, glaube ich, auch noch interessant zum Ende dieses Falles, ist, dass unmittelbar nach dem Eingriff strafrechtlich überhaupt nichts passiert ist und dass es Monate, mehr als 2 Jahre gedauert hat, bis jemand im Umfeld dieses Geschehens, möglicherweise aus der Klinik, eine Strafanzeige gestellt hat und als nichts passierte, dann nochmal an anderer Stelle insistiert hat, so war das doch nicht richtig. Was schließen wir denn daraus?
Naja, das ist auch innerhalb der Fachwelt durchaus streitig. Das waren ja hier zwei Spezialisten, sowohl der Chefarzt als auch die leitende Oberärztin, die sowohl solche Spätabtreibungen als auch andere Eingriffe, über die wir vorhin geredet haben, so im Grenzbereich nicht nur einmal durchgeführt haben, sondern relativ häufig. Und es gibt auch nur wenige Spezialkliniken, in denen das überhaupt in Europa durchgeführt wird. Und offenbar war es so, dass eine anonym gebliebene Person sich daran gestoßen hat, dass das in dieser Klinik zu häufig oder sehr häufig durchgeführt wurde und hat dann gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Das geht da nicht mit rechten Dingen zu und das dann irgendwie anonym zur Anzeige gebracht hat. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, ja, von, sagen wir mal, moralisch nicht sehr lobenswerten wie Neid oder Rache oder sonst irgendwas bis hin zu sehr lobenswerten, also moralische Bedenken oder religiöse Bedenken oder einfach nur medizinische Bedenken oder vielleicht auch einfach nur rechtliche Bedenken. Kann sein. Das zeigt ja nur, dass die Divergenz der Meinungen, das Aufeinanderprallen von Meinungen auch, dass es sich nicht einfach nur nach gesellschaftlichen Sphären verteilt, Frauen sind dafür, Männer sind dagegen oder ähnliches, ja, oder Ärzte sind dafür und Laien sind dagegen, sondern dass es sich quer durch die Gesellschaft zieht.
Der eine behandelnde Arzt war zum Zeitpunkt des Urteils bereits in Pension, wenn ich es richtig sehe. Insoweit ist die Frage vielleicht so ein bisschen relativ zu sehen, aber diese Bewährungsstrafen, über die wir gesprochen haben, jeweils 1 Jahr und mehrere Monate, ich frage ganz blöd, sind das harte Strafen? Geht es da eher um das Symbol für den Arzt nach einer langen Karriere, dass es dann tatsächlich zu einer Haftstrafe gekommen ist? Oder wie bewerten wir diese Strafen?
Nein, diese Strafen sind natürlich in erster Linie, wie soll ich sagen, symbolisch. Strafrechtlich sind sie symbolisch. Indem gesagt wird, das war rechtswidrig, das war ein Totschlag an einem Menschen, der auch nicht entschuldigt ist durch irgendwas. Das war eine vorsätzliche rechtswidrige Tötung. Das ist mal ein Wort. Das steht dann halt im Führungszeugnis, verurteilt wegen Totschlag, im minderschweren Fall. Vor allen Dingen ist es aber natürlich auch berufsrechtlich eben nicht nur symbolisch, sondern hat dann massive Auswirkungen. Kann ja bis zum Entzug der Approbation führen oder dazu, dass beispielsweise die weitere Karriere doch, sagen wir mal, in einem eher dunklen Licht erscheint. Also wenn man als Oberarzt wegen Totschlag einem Patienten, denn der war ja geboren, ja, dieser Fötus, wenn man da verurteilt ist, dann wird man in den meisten Kliniken nicht mehr so gute Chancen haben, da jetzt noch eine Chefarztstelle jemals zu ergattern oder wieder so eine schöne leitende Oberarztstelle zu kriegen.
Schwierig dann im Bewerbungsgespräch zu sagen, es war aber nur ein minder schwerer Fall.
Und man darf keine Facharztprüfungen mehr durchführen und so weiter und so weiter. Also das hat dann schon massive Auswirkungen auf den weiteren beruflichen Lebensweg. Als Pensionär kann es einem in Anführungszeichen egal sein. Selbst die nachträgliche Entziehung der Approbation könnte einem dann wurscht sein. Ist es aber gewiss nicht, ja. Wenn man ein langes Berufsleben als höchst erfolgreicher Chefarzt hinter sich hat und dann am Schluss mit einer Verurteilung wegen Totschlags nach Hause geht, ist man vermutlich nicht beglückt.
Das war der Fall des Tötungsdelikts im Kreissaal. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie bei dieser dann doch heute etwas besonderen und schweren Materie bei uns geblieben sind. Und ich sage auch Danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demé, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen Feuerwehrmann als Brandstifter und Totschläger. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.